Liebe Freunde, wir haben begonnen, uns mit dem zweiten Schöpfungstag zu beschäftigen und haben zunächst einmal festgestellt, also zwei wichtige Begriffe kommen darin vor oder zwei wesentliche neue Worte aus dem Hebräischen. Das eine ist Rakia, die Feste, was dann ins Deutsche als Firmament übersetzt wird, und das andere sind die Wasser, zwischen denen geschieden wird. Wasser, das Wort dafür ist im Hebräischen Mayim. Mayim. Und mit diesem Wort Mayim werden wir uns zunächst einmal intensiver beschäftigen, versuchen ein Bild dafür zu bekommen, ein imaginatives Bild dafür zu bekommen. Und das nächste Mal, ich denke, das wird sich heute nicht mehr ausgehen, werden wir uns dann mit der Feste beschäftigen, mit Rakia, was damit eigentlich gemeint ist. Das Wort Wasser, Mayim, ist also sehr deutlich geprägt durch die beiden M. Es ist ja ein ganz kurzes Wort eigentlich, fängt mit einem Mem an, also einem M, dann kommt ein J, also dieser Urkonsonant könnte man sagen im Hebräischen, und am Schluss wieder ein Mem. Mehr gibt's drinnen nicht. Das Ganze wird, also das wird noch, das M, das erste M, das Mem wird vokalisiert noch zum I, also dadurch kommt, beziehungsweise das J selber wird vokalisiert zum I, also dadurch kommt dann die Lautform Mayim heraus. Also wenn Sie im Text, wenn ihr euch das anschaut, interessant ist vielleicht auch, dass das M, das ist jetzt nur so eine rein technische Sache, sozusagen schreibtechnische Sache, dass es am Anfang des Wortes, also rechts, wir lesen ja von rechts nach links, anders geschrieben wird als am Ende. Am Anfang hat es diese mehr rundlichere, oft ein bisschen offene Form. Am Ende wird es eckiger und geschlossen geschrieben. Und dieses M, dieses Mem, ist insofern ein interessanter Konsonant, als er ja, wenn Sie sich erinnern, zählt zu den sogenannten drei Müttern im hebräischen Alphabet, also zumindest nach kabbalistischer Deutung. Die Kabbala geht ja sehr stark, also diese jüdische Geheimlehre geht sehr stark aus von der Sprache, von der hebräischen Sprache, insbesondere von den Buchstaben auch, und verleiht also oder erkennt in den Buchstaben, möchte man sagen, Schriftzeichen, in denen sich kosmische Gesetzmäßigkeiten ausdrücken. Und da gibt es zunächst einmal die drei Mütter. Einer dieser Mütter ist Mem, die zweite Mutter ist Aleph. Aleph ist dieser Konsonant, den es im Deutschen in geschriebener Form nicht gibt, der so dieser Stimmeinsatzlaut ist, haben wir gesagt, so ein neuer Stimmansatz, wenn gemacht wird. Ist also kein Vokal. Ist zwar also verwandt, es ist daraus tatsächlich auch also sehr verwandt, das griechische Alpha etwa, aber das ist dann dort im Griechischen, ist es ein echter Vokal, im Hebräischen eben nicht. Das ist so ein Mittelding eigentlich, so was ganz Eigenes. Wir haben, wie gesagt, in der deutschen Sprache durchaus auch diesen Stimmansatz, nur man schreibt ihn nicht. Man macht das einfach aus dem Gefühl, wenn man dann einer neuen Silbe etwa neu ansetzt zu sprechen. Also Aleph ist die zweite Mutter und Shin ist die dritte. Shin, also das Sch, das auch in zwei Varianten vorkommen kann. Shin kann eben entweder wirklich als Shin, also als Sch gesprochen werden, oder es kann auch als S gesprochen werden, dann heißt es Sin. Und in der Schreibung unterscheidet sich das nur durch einen Punkt über den Zeichen. Das wird so wie so eine Art dreizinkige Gabel geschrieben, dieses, naja, wo haben wir es drinnen? Am zweiten Tag müsste es gleich irgendwo auftauchen. Escher, genau, bei dem Wort Escher zum Beispiel, da taucht es auf. Da taucht es also als Sch Chin auf mit dem Punkt rechts außen auf der rechts äußersten Zinke dieser Gabel oder wie man es nennen will und bei dem Wort Vajas etwa in der dritten Zeile des da ist der Punkt dann links außen, dann wird es als S gesprochen. Und diese drei Mütter sind schon mal was sehr Interessantes. Also sie stehen einerseits einmal für die drei grundlegenden Wesensglieder, könnte man sagen, des Menschen, wenn man es einmal so grob unterscheidet, Geist, Seele, Leib. Und zwar Mem steht dann für das Unterste, für das leibliche Element, also alles, was ins Leibliche hineingeht. Aleph ist das Vermittelnde, das Seelische, und Shin, das als sehr feurig strahlend empfunden wird im Hebräischen, steht für das Geistige, also das ist das Geistesfeuer, könnte man sagen, das Feuer des Geistes, das sich ausdrückt darin. Und zugleich stehen diese drei Mütter aber auch für bestimmte Elemente, also von den vier Elementen sind jetzt drei herausgegriffen, nämlich das Feuerelement mit dem Shin, das Luftelement mit dem Aleph und das Wasserelement mit Mem. Also das heißt, wenn in dem Wort Wasser, Mayim, das M so stark vorkommt, dann wird das eben unterstrichen dadurch, dass das M selber eigentlich schon für das Wasserelement steht. Und kein Wunder, dass das dann da so gehäuft drinnen vorkommt. Nicht gibt es einen Buchstaben für das Erdelement. Das ist interessant. Also nur für die Elemente Feuer, Luft und Wasser, und das sind die Elemente, die aus den alten planetarischen Zuständen herübergekommen sind. Nicht wahr? Das Feuerelement ist schon auf dem alten Saturn entstanden, das Luftelement gemeinsam mit dem Lichtäther auf der alten Sonne und das Wasserelement auf dem alten Mond und nach oben hin als feinerer Zustand, als ätherischer Zustand der Klangäther, das Klangätherische. Das Erdelement entsteht erst während unserer Erdentwicklung und im Grunde relativ spät. Und es entsteht auch während der Erdentwicklung erst der sogenannte Lebensäther, den man auch als Wortäther bezeichnen kann. Wir werden auf das noch näher dann eingehen. Das heißt, diese drei Mütter, die stehen auch für diese alten planetarischen Entwicklungen. Und das ist eigentlich die Bedeutung, die man diesen drei Müttern überhaupt immer geben kann. Sie sind das, was aus den alten Entwicklungen herübergekommen ist in die Erdentwicklung. Nur wenn etwa Goethe spricht von den Müttern im zweiten Teil des Faust, da hat er unheimliches Gespür dafür, also für diese Dinge. Da spricht er also auch von den Müttern, er nennt nicht ausdrücklich die Dreizahl, aber es ist also mit ziemlicher Sicherheit, also, dass das diese drei Mütter sind. Was durch diese drei Mütter herüberkommt, könnte man sagen, das ist der Rohstoff, aus dem dann unsere Erde gebildet wird. Das ist das Rohmaterial, das aus der Vergangenheit herüberkommt. Nicht wahr? Wenn wir denken, mit der Saturnentwicklung, also ganz am Anfang, da hat etwas völlig Neues begonnen. Da gibt es eigentlich überhaupt noch keinen Rohstoff, der aus der Vergangenheit herüberkommt. Da wird wirklich vollkommen aus dem Nichts heraus etwas erschaffen, könnte man sagen. Bei der alten Sonne, also der nächsten Entwicklungsstufe, ist das schon anders. Denn da gab es in der Vergangenheit eben schon das, was am alten Saturn entwickelt wurde, eben dieses Wärmeelement, die mehr physische, die mehr ätherische Wärme, das geht noch stark ineinander über, aber das kommt als Rohstoff gewissermaßen hinüber bereits in die Sonnenentwicklung und wird dann dort weiter differenziert. Also während der alten Sonne ist es nicht mehr bezüglich des Grundstoffes, des Rohstoffes, eine völlige Erschaffung aus dem Nichts heraus, sondern es ist bereits etwas vorbereitet. Es muss allerdings aus dem Geistigen wieder herausgeholt werden, weil zwischen den planetarischen Entwicklungsstufen geht das Ganze immer völlig ins Geistige wieder zurück. Also alles Äußere verschwindet, alles im weitesten Sinn sinnliche, wenn man so will. Und es gab ja zumindest während der Saturnentwicklung schon so etwas wie eine äußere physische Wärme. Sonst nichts Äußeres Sinnliches, aber etwas, was irgendwo von Ferne vergleichbar ist, der sinnlichen Wärme, der physischen Wärme, das gab es schon. Zumindest in der Mitte der Saturnentwicklung, wo er zur dichtesten Stufe herabgestiegen ist, ist das sogar in die äußere Erscheinung getreten, in die äußere, könnte man sagen, sinnliche Erscheinung. Natürlich ist das alles noch sehr viel anders zu denken, als wir es heute erleben. Also es ist sehr schwer, sich eine konkrete Vorstellung davon zu machen. Aber am ehesten können wir es noch mit unserer äußeren Wärme vergleichen. Also das gab es schon. Aber eben zwischen den planetarischen Entwicklungsstufen geht dann das alles wieder ins Geistige hinein. Und dort muss es wieder herausgeholt werden. Und bildet dann die Grundlage, auf der das Sonnendasein erschaffen wird, indem eben die Wärme weiter differenziert wird in das Luftelement und Wärme bleibt aber weiter auch bestehen. Also das Wärmeelement differenziert sich, könnte man sagen, zum Teil in einerseits das Luftelement, das ist etwas Dichteres als die bloße Wärme. Wärme wird heute nicht als was Stoffliches angesehen, sondern als etwas, was zwar durch Stoffliche transportiert wird, was eventuell auch durch Wärmestrahlung, also als Infrarotstrahlung etwa transportiert wird, aber Wärme ist nichts Stoffliches in dem Sinn. Obwohl, wir haben das letzte Mal auch angedeutet, in Wahrheit liegt aller Materie diese Wärmekraft zugrunde. Im Kern nämlich drinnen steckt diese Wärmekraft in Wahrheit. Nur ist sie gefesselt drinnen und das erscheint uns dann als Materie. Also mit der modernen Atomtechnologie oder so holen wir halt dann ein bisschen was von der Wärmeenergie, wenn man so will, heraus, die drinnen steckt, die dem Ganzen zugrunde liegt. Also die liegt heute noch der ganzen Materie zugrunde. Trotzdem wird es also im Allgemeinen die Materie nicht als materiell aufgefasst, weil es eben sowas Feines ist, dass das nicht in unsere Vorstellung der Materie passt. Denn Materie ist für uns irgendwas, was man angreifen kann im Grunde, was so ziemlich abgezirkelt ist. Von mir aus noch das Flüssige bei der Luft. Die Griechen zum Beispiel haben schon die Luft nicht als was Materielles empfunden. Das ist dann erst später gekommen. Der Begriff Gas etwa, also Gas, etwas Gasiges, ein Gaselement, und Luft ist ja ein Gas. Das Wort leitet sich vom griechischen Wort Chaos ab. Also, und Chaos war so was für die Griechen wie ein schöpferischer Urzustand. Aber nicht eigentlich schon etwas Materielles, sondern höchstens das, aus dem dann das Materielle geschaffen wird. Erst durch Formung, durch Verdichtung. Aber sie haben die Luft eigentlich noch nicht wirklich materiell empfunden. Und wenn man so in die Luft hinausschaut, sieht man ja im Grunde auch nichts davon. Außer wenn man genau schaut, wenn man es sieht, wenn so die heiße Luft aufsteigt, sieht man es ein bisschen flimmern, dann kriegt man also auch sinnlich ein bisschen einen Eindruck davon. Oder natürlich, wenn man sie herausbläst, spürt man, dass da auch ein Widerstand ist. Aber es ist was sehr Feines, aber doch immerhin dichter als die Wärme selbst. Und auf der alten Sonne eben hat sich diese Wärme teilweise verdichtet zum Luftelement. Das heißt, diese Wärme wurde, könnte man sagen, dadurch mehr gefesselt, mehr in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Dadurch entsteht das Luftelement. Und nach oben hin aber zugleich die Verdünnung, die Verfeinerung zum Lichtelement. Das heißt, die alte Sonne ist dann das erste Mal etwas, was zu leuchten beginnt in den Kosmos hinaus. Wird aber von Rudolf Steiner durchaus noch als ein planetarischer Zustand aufgefasst. Also nicht vergleichbar dem, was unsere heutigen Sterne sind oder eben auch unsere Sonne, zu der unsere Sonne gehört. Also es wird noch nicht als Fixstern aufgefasst. Und dieses Leuchten der alten Sonne ist auch dann nicht so kontinuierlich wie bei unserer Sonne, sondern es ist mehr so ein rhythmisch pulsierendes Aufleuchten, wieder verglimmern, aufleuchten, wieder verglimmern. Also als wirkliche Sonne, als Fixstern in unserem Sinn kann man das dann erst auffassen, wenn das ein stabiles Leuchten bekommt und wenn das eben auch eine Art Planetensystem um sich herum zu bilden beginnt, in dessen Zentrum dann diese Sonnenkraft steht. Und dazu musste sich die Sonne auch erst entwickeln. Und im Übrigen, rein astronomisch, wenn man also hinausschaut in den Himmel und wenn die Astronomen dann mit den Teleskopen hinausschaut, dann sieht man, es gibt ja auch sogenannte pulsierende Sterne. Das gibt es auch. Also es gibt es auch woanders draußen. Das ist nicht nur ein Phänomen, das unsere engere Entwicklung betrifft, sondern es gibt also im Kosmos auch draußen Welten, die dieses rhythmische Leuchten haben, also sogenannte Pulsare nennt man das. Gibt es verschiedene Arten, auch verschiedene Ursachen dafür. Bei manchen ist es nur scheinbar so, da erscheint es uns nur so, dass der Stern die Helligkeit wechselt und in Wahrheit besteht dieser Helligkeitswechsel nur dadurch, dass er durch einen zweiten, sehr dunklen Stern oder großen Planeten verdeckt wird. Und immer wenn der davor ist, wird die ganze Geschichte dunkler und wenn der wieder weggeht, erscheint es uns wieder heller. Das ist also nicht damit gemeint. Aber es gibt auch andere Sterne, die wirklich so ein pulsierendes, rhythmisches Leuchten haben, mit sehr unterschiedlichen Zeitperioden, die dahinter stecken. Und so etwas Ähnliches war unsere alte Sonne auch einmal, also dieser alte planetarische Zustand, der auf diesen alten Saturn gefolgt ist. Also die Sonne musste sozusagen erst lernen, richtig zu leuchten, wenn man so will. Und dann, das würde also jetzt entsprechen, wenn man es von den Müttern hernehmen würde, der Saturnzustand entsprechen ganz dem Shin, also diesem strahlend, wärmestrahlenden damals noch nicht lichtstrahlenden, aber wärmeverstrahlenden. Die alte Sonne entspricht dem Aleph, dem Luftelement, und dann kommt als nächstes der alte Mond. Da wird jetzt weiter verdichtet, das Luftelement weiter verdichtet zum Wasserelement. Was zugleich bewirkt, ist auch wichtig, dass das Luftelement dadurch einen, man kann sagen, feineren Charakter bekommt. Also das Luftelement auf der alten Sonne ist noch etwas Gröberes als das Luftelement, das sich dann am alten Mond bildet. Am alten Mond differenziert sich das. Diese Differenzierung erfolgt immer so, dass ein dichteres, ein feineres entsteht. Und also dieses Luftelement, das herüberkommt von der alten Sonne, differenziert sich in ein feineres Luftelement und in ein dichteres Wasserelement. Und das bildet dann die unterste Grundlage dieses alten Mondes. Und andererseits, nach oben hin, differenziert sich auch das Ätherische, namentlich jetzt das Lichtätherische, in ein, könnte man sagen, noch feineres Lichtätherisches, ein dichteres Lichtätherisches, müsste man sagen. Es geht einerseits Verdichtung, andererseits Verdünnung. Die Verdünnung geht nach oben zum Klangäther. Also es bildet sich der Klangäther auf dem alten Mond und nach unten bildet sich ein, man könnte sagen, dichteres Lichtelement. Das ist insofern wichtig, als dadurch immer mehr die Grundlage dann für unsere heutige Farbenwelt auch geschaffen wird. Also die alte Sonne ist noch nicht so reich an Farbmöglichkeiten, wie das, was etwa schon auf dem alten Mond herauskommt, oder dann erst recht auf unserer Erdentwicklung. Also da erreichen wir erst diese volle Farbskala, die wir heute kennen. Werden wir uns auch noch genauer anschauen. Und damit haben wir aber jetzt schon ein sehr reiches Feld, also das geht unten los vom Wasserelement, Luftelement, Wärme, Element bzw. Wärme-Äther, da ist der Übergang. Die Wärme hat also beide Seiten irgendwo, geht auch sehr leicht von einem ins andere über. Das ist also, die Wärme ist in Wahrheit das Tor, das von der physischen in die ätherische Welt führt. Das ist das grundlegende Tor, wo das eine in das andere übergeht. Also wenn Rudolf Steiner etwa an einer ganz anderen Stelle, ist jetzt ganz was anderes, aber von der Ätherisierung des Blutes spricht, die stattfindet im Herzen. Also im Herzen wird beständig Blut ätherisiert, in ganz kleinen Mengen natürlich, nicht so, dass plötzlich riesige Massen Blut verschwinden, das wäre natürlich schlimm für uns. Also es sind ganz geringe Mengen, die vom physischen in den ätherischen Zustand übergehen, und da spielt die Wärme als Tor die wesentliche Rolle. Also eigentlich ist es ein Übergang von der physischen Wärme in die ätherische Wärme. Das Blut, im Blut lebt ja die Wärme in uns. Und das ist sehr wesentlich für uns, also dass diese Ätherisierung stattfindet, die beim Tier nicht in dieser Art stattfindet, die also in dieser Form nur beim Menschen stattfindet. Das Tier ist also das, das sozusagen aus dem Astralen, aus dem Ätherischen herunterkommt, immer mehr ins Materielle gefallen ist. Der Mensch natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, aber beim Menschen beginnt auch der Wiederaufstieg, die Vergeistigung sozusagen, und die beginnt im Grunde damit, dass das Blut ätherisiert wird in ganz feinen Mengen. Ja, also was jetzt herüberkommt aus der Vergangenheit, Wasserelement, Luftelement, Wärmeelement, Wärmeäther, Lichtäther, Klangäther, das könnte man sagen, ist der Rohstoff, der den Elohim zur Verfügung steht für die Bildung der Erde. Das wird gegeben durch diese drei Mütter, kann man auch auf der anderen Seite sagen. Ja, der Goethe hat das eigentlich sehr, sehr schön geschildert im Faust, nicht wahr? Wenn der Mephisto spricht mit ihm und da soll er ja am Kaiserhof, soll er Helena und Paris hervorzaubern, also diese Gestalten aus der griechischen Geschichte oder Mythologie, wie auch immer, soll er hervorzaubern und der Mephisto soll ihm helfen. Und der Mephisto sagt, naja, das musst du schon selber machen, ich kann das gar nicht, du musst hinuntersteigen zu den Müttern. Das schreckt ihn dann ziemlich gleich, Herr Mütter, was ist das? Und er steigt aber dann wirklich hinunter zu den Müttern und dann sagt er ihm, in eurem Namen, Mütter, die ihr thront im Grenzenlosen, ewig einsam wohnt und doch gesellig, euer Haupt umschwebendes Lebens Bilder, regsam, ohne Leben. Was einmal war, in allem Glanz und Schein, es regt sich dort, denn es will ewig sein. Es ist also etwas, was auf die Vergangenheit weist. Das hat der Goethe sehr, sehr richtig empfunden. Es sind Bilder eines längst vergangenen Lebens, die also durch diese Mütter herübergebracht werden. Es ist zunächst eben nichts, was noch äußere Realität hat. Wenn man so will, ist es das, was in die Akasha-Chronik eingeschrieben ist. Dort wird es aufbewahrt. Aber es hat keine äußere Realität, also schon gar keine äußere sinnlich-physische Realität, aber auch noch keine ätherische Realität, nicht einmal noch eine seelische Realität. Das ist also ganz im Geistigen eingeschrieben. Die Akasha-Chronik hat zwar auch was mit dem Ätherischen zu tun, aber in ihrem Kern ist die Akasha-Chronik dort angesiedelt, wo die geistige Welt, die niedere Geisteswelt in die obere Geisteswelt übergeht. Und der Übergang wird wodurch bezeichnet, oder was ist der Unterschied? Man kann sagen, die Geisteswelt, woraus besteht die? Naja, im Kern besteht die Geisteswelt einmal aus geistigen Wesenheiten. Also alles Geistige besteht im Kern aus geistigen Wesenheiten. Aber diese geistigen Wesenheiten haben eine bestimmte geistige Gestalt, eine gewisse geistige Form, könnte man sagen. Und diese konkrete geistige Form kann man jetzt sehr, sehr, sehr von Ferne, aber wenn man es mit irgendwas vergleichen will, aus unserem Erleben, kann man mit festen, ausgeformten Gedanken vergleichen. Daher können ja auch diese geistigen Wesenheiten zunächst einmal sehr gut in unser Gedankenleben hineinsprechen. Allerdings nicht in unsere abstrakten, alltäglichen Gedanken. Aber wenn man ein lebendiges Denken entwickelt, dann können darin Gedankenbildungen auftauchen, die von anderen geistigen Wesenheiten stammen. In Wahrheit hat das jeder Mensch. Nur die meisten, 99%, bemerken es überhaupt nicht. Es sind nicht irgendwelche Gedanken, die sehr blass da durchgeistern und die wir nur als Schatten im Grunde erleben und meistens uns selbst halt für den Produzenten davon halten. Aber dahinter stecken in Wahrheit oft auch andere geistige Wesenheiten als wir selbst. Nur wir machen schon auch eigene Gedanken, formen etwas, das ist die Tätigkeit unseres Ich, aber der viel größere Teil in Wahrheit ist das, was, man könnte sagen, durch Inspiration hereinkommt von anderen geistigen Wesenheiten, die da jetzt formend hineinwirken. Und insofern wir es eben mit fest, da haben wir das auch das Wort fest schon wieder nur sehr, sehr mit Vorbehalt auszusprechen, weil diese Gedankenformen sind lebendig, beweglich, aber trotzdem sind sie, wie soll ich sagen, ganz charakteristisch, ganz prägnant, sie haben einen ganz eigenen Charakter, wenn sie geformt sind im geistigen Sinne. Und das andere ist das, wie soll ich sagen, rein schöpferische Denken, da ist noch überhaupt keine Form festgelegt. Das ist noch ganz im Unbestimmten, ist aber die Quelle dessen, wo etwas Neues, aus dem etwas Neues heraus entstehen kann. Das ist, also, könnte man sagen, eine reine Schöpferkraft. Das ist für uns im Grunde überhaupt nicht zu fassen. Im Grunde ist es überhaupt nicht zu fassen, man kann nur diese schöpferischen Impulse hereinholen, sie tätig werden lassen in uns und dadurch etwas formen. Und in dem Prozess des Formens spüren wir eigentlich diese schöpferische Kraft, die uns durchströmt. Das ist diese schöpferische Kraft, die aus der höheren geistigen Welt kommt. Das ist das, was sozusagen diese geistigen Wesenheiten in ihrem Kern drinnen tragen als schöpferische Kraft. Und dadurch an der Welt und zugleich auch an sich selber arbeiten. Das heißt, arbeiten an dem, was jetzt geformte Gedanken zunächst einmal auf erster Stufe werden. Und die Akasha-Chronik, könnte man sagen, ist die Summe aller dieser bereits geformten Gedanken. Alles, was einmal in Gedankenform bereits gebracht wurde, was aus dem Schöpferischen herausgekommen ist und bereits formend gewirkt hat, die Summe alles dessen, das ist die Akasha-Chronik im Grunde. Nur halt viel, viel reicher, viel, viel konkreter und vor allem viel kraftvoller als das, was wir heute im Denken erleben. Weil diese Gedanken, unter Anführungsstrichen, die in der niederen geistigen Welt als Gedankenformen leben, die sind eben wirklich gestaltende Kräfte auch. Das ist, weil unsere Gedanken, wenn wir uns irgendwas denken, verändert sie allein dadurch noch nichts. Ich denke mir, man müsste einen Nagel einschlagen, dadurch passiert noch nicht sehr viel in der Realität. Also es gehört sehr viel dazu, dass also diese Kraft, diese ungeheure Kraft, die dahinter steckt, herauszubringen. Und in Wahrheit ist das die Urkraft der Welt schlechthin. Also das Geistige ist die Urkraft der Welt. Also hinter dem, was wir bloß als kraftlose Gedanken erleben, hinter dem steckt eine ungeheure Gedankenkraft. Und alle anderen Kräfte, alle Seelenkräfte, alle ätherischen Kräfte, alle physischen Kräfte sind eigentlich nur eine Abschattung dessen, eine Vergröberung, eine Abschwächung sogar, wenn man will, dessen. Also für uns erscheint es so paradox, weil wir es genau umgekehrt erleben. Alles, was physische Kraft ist, das tritt uns so massiv entgegen. Und wenn mich da anhaut, das was an Kräften da in der Materie wirkt, das erscheint uns so ganz konkret und real. Und der Gedanke, mein Gott, Gedanken sind zollfrei, sagt man darum. Also, naja, aus geistiger Sicht ist es eben doch nicht ganz so, auch nicht mit unseren schwachen Gedanken. Selbst die stellen in der geistigen und in der Seelenwelt einiges an. Also das heißt, selbst wenn wir unsere blassen Gedanken entwickeln, hat das einen Einfluss auf die Welt, aber sie sind doch zu schwach, um bis in die physische Welt durchzuschlagen. Also das bis dorthin, dass sie wirklich magisch wirken würden, dorthin bringen wir es also in der Regel nicht. Also in dieser Art, in geformten Gedanken, wie sie in der Akasha-Chronik leben, so leben also diese Bilder der Vergangenheit und werden vermittelt durch diese drei Mütter. Diese drei Mütter, die eben stehen für diese drei planetarischen Entwicklungsstufen, die unserer Erde vorangegangen sind. Das sind die drei Mütter. Und wenn jetzt eben dieser Faust da im Zweierteil diese Helena hervorzaubern soll, dann muss also das Rohmaterial dazu für diese Bilder aus dieser Akasha-Chronik schöpfen, die durch die drei Mütter vermittelt wird. Aber er muss sie herunterbringen, könnte man sagen. Also aus dem Geistigen erst herunterbringen, weil noch sind sie also bloße Gedankenbilder für uns. Bloße Gedankenbilder. Sie sind höchste geistige Realität an sich in der Akasha-Chronik, aber für uns erscheinen sie zunächst nur als blasser Schatten. Also man muss sie herunterholen. Wenn man so will, sind sie das, was die mittelalterliche Scholastik genannt hat, sie sind reine Potentia, sie sind rein der Möglichkeit nach vorhanden, aber sie sind noch nicht äußere Realität. Also in der mittelalterlichen Scholastik hat man unterschieden zwei Kräfte, Akt und Potenz. Akt ist die schaffende Kraft, die schöpferische Kraft selber, am reinsten gegeben durch Gott selber, also durch das, was letztlich hinter der Trinität steht. Gott selber ist Actus Purus, ist also eine reine schöpferische Tätigkeit. Da ist gar nichts Materielles da drinnen im Sinne, also nicht einmal mehr diese Akasha-Bilder sind in ihm, sondern er ist eine reine Schöpferkraft. Also das höchste Göttliche ist die reine Schöpferkraft. Das heißt, nur mehr formende Kraft und gar nichts mehr Geformtes. Daher, im Prinzip kann man sich von diesem höchsten Geistigen, das unter dem Begriff Gott zusammengefasst wird, auch tatsächlich kein Vorstellungsbild machen. In irgendeiner Art, weil es ist weder groß noch klein, dick, dünn, es ist sicher auch nicht der alte Mann mit dem weißen Bart. Das ist sicher ein nettes Bild für Kinder oder so und hat schon was für sich, um auf die ungeheure Weisheit, die damit verbunden ist, hinzudeuten. Aber in Wahrheit gibt es kein Bild, das Gott fassen kann. Man kann nur seine Kraft, wie soll ich sagen, in sich rege machen. Und im Grunde jedes Mal, wenn wir etwas wirklich Schöpferisches tun, dann wird diese Kraft, ein winziger Funke davon, in uns rege. Dann spüren wir diese Kraft. Dann nehmen wir sozusagen aktiv teil an seinem Schöpfungswerk, werden Teil dieses Actus Purus, in dem sich unser Ich als Tor eben öffnet für diese schöpferische Kraft. Aber es gibt kein Bild, das ihn beschreiben kann in Wahrheit. Denn alles, was sich in irgendeiner Form beschreiben lässt, das kann man in einem höheren Sinn schon als das Materielle auffassen, das, was die Scholastiker dann Potentia genannt haben und von dem sie gesagt haben, es ist zunächst immer nur der Möglichkeit nach vorhanden. Das ist in Wahrheit das nämlich, was aus der Vergangenheit herüberkommt, aber immer wieder vergeistigt wurde und jetzt zunächst im Zuge der Erdenschöpfung bloß als Möglichkeit, als Akasha-Bild irgendwo da oben schwebt und jetzt durch einen neuen Schöpfungsakt heruntergeholt werden muss. Dann wird es erst wieder Materie im weitesten Sinn für unsere Erdenentwicklung. Und Materie heißt eben, dass es Seelisches zunächst wird, also man kann durchaus von einer seelischen Materie sprechen, wenn man es nicht missversteht im äußeren Sinn. Man kann von einer Äthermaterie sprechen in diesem Sinn. Und man kann dann in letzter Konsequenz von der äußeren sinnlich-physischen Materie sprechen. Das ist dann der höchste Verdichtungszustand. Das ist das, was uns dann als das Realste erscheint, was aber aus geistiger Sicht in Wahrheit das Ungeistigste ist, das Fernste. Also als Geist, man kann vielleicht auch so sagen, man kann zwei Begriffe unterscheiden, die oft auch nicht so klar auseinandergehalten werden. Der Begriff Realität und Wirklichkeit. Was ist Wirklichkeit, was ist Realität? Also Realität, abgeleitet vom lateinischen res, heißt die Sache, das Ding, der Gegenstand eigentlich. Etwas ist resident, es bildet Widerstand. Also im Grunde haben die Lateiner damit das gemeint, was man anfassen kann im Grunde. Das ist die Realität. Also die Lateiner waren schon sehr, die alten Römer waren ja schon sehr stark auf diese praktische, äußere, materielle Welt ausgerichtet und auf den Umgang mit dieser Welt und alles, was man wirklich anfassen kann, mit dem man was tun kann, das ich umformen kann, das ich schnitzen, behauen und so weiter kann, das ist die dinghafte Realität. Das ist das, was die Lateiner mit res gemeint haben und was eigentlich hinter dem Wort Realität steckt. Das Wort Wirklichkeit hat eine ganz andere Bedeutung. Wirklichkeit leitet sich ab vom Wirken. Also das ist mehr eine tätige Kraft, etwas, das etwas bewirkt in der Welt. Die Realität, der Gegenstand, res, die Sache, das Ding, das ist in Wahrheit was Ruhendes, etwas, das einmal eine gewisse Form hat und dann steht es halt einmal so in der Welt drinnen. Und von sich aus tut es eigentlich im Wesentlichen gar nichts. Also zur Tätigkeit aufgerufen oder auch zur Veränderung aufgerufen kann es erst werden durch diese Kräfte, die aus der Wirklichkeit stammen. Ist also nicht genau dasselbe. In diesem Sinne zumindest wurde der Begriff Wirklichkeit, den es in dieser Form insbesondere im Deutschen gibt. Man kann das in andere Sprachen gar nicht so leicht übersetzen, da gibt es oft gar nicht wirklich was Korrespondierendes. Also schon im Englischen wird es schwierig, man wird eigentlich beides mit Reality übersetzt. Das ist dann die Wirklichkeit, aber das erfasst nur den dinghaften Aspekt. Nicht das, was mit Wirklichkeit gemeint ist. Und das Wort geprägt hat Meister Eckhart. Also im späten Mittelalter dann ist das Wort eigentlich geprägt worden und er wollte damit genau das ausdrücken. Das ist diese göttliche, schöpferische Kraft, die hereinkommt. Das ist die eigentliche Wirklichkeit. Und das heißt, die geistig-schöpferische Kraft ist in Wahrheit damit gemeint. Und in Abstufungen, in Abschattungen, in Abschwächungen geht es dann bis in die physikalischen Kräfte hinein, die dann auch eine gewisse Wirklichkeit haben, aber das ist die schwächste Form. Also Rudolf Steiner sagt einmal an irgendeiner Stelle, Kraft im physikalischen Sinne ist die rein einseitig räumliche Offenbarung des Geistigen. Zum Beispiel, also das Geistige insofern ins Räumliche hineinwirkt und da Bewegungen verursacht, Veränderungen verursacht, dann ist das letzte Zipfel, was aber in Wahrheit aus dem Geistigen stammt und dann als physikalische Kraft erscheint, als das Bewegende sozusagen, als das die physische Welt Bewegende. Also Realität und Wirklichkeit sind in Wahrheit diametral entgegengesetzt. Das Geistige ist die eigentliche Wirklichkeit und die physische Realität ist aus geistiger Sicht das Unwirklichste, weil es von sich aus gar nichts tut. Das ist also etwas ganz Träges aus sich heraus. Und nur in dem Maße, in dem es irgendwie an dieser geistigen Wirklichkeit auch teilhat ein bisschen und dadurch in Bewegung kommt, ist überhaupt eine Veränderung in der physischen Welt möglich. Aus sich heraus wäre das was ganz Träges, das würde versteinern vollkommen. Also so muss man zumindest aus anthroposophischer Sicht diese beiden Begriffe Realität und Wirklichkeit unterscheiden, wird dann in der Philosophie und so nicht immer so klar und deutlich herausgeholt, klar, weil dieser geistige Hintergrund, der in der Anthroposophie da ist, dann doch fehlt irgendwo. Aber die Scholastiker haben also bis zu einem gewissen Grad doch etwas davon geahnt und haben eben unterschieden zwischen Akt und Potenz. Potenz ist also dieses rein Stoffliche, wenn man so will, das aus sich heraus gar nichts tut. Im Grunde nicht einmal etwas ist in Wahrheit, sondern die ganze Wirklichkeit kommt erst durch den Akt herein, durch den Schöpferakt herein. Dadurch wird es geformt, dadurch wird es verändert, dadurch kommt es in Bewegung. Durch diesen Schöpferakt muss es überhaupt erst aus dem Geistigen heruntergeholt werden und verdichtet werden immer mehr, bis es dann letztlich als äußeres Stoffliches erscheint. Also das heißt, durch diesen Schöpfungsakt oder durch diese Schöpfungsakte, die jetzt namentlich durch die Elohim während der Erdentwicklung vollzogen werden, werden diese Bilder aus der Akasha-Chronik, in denen also die ganze Vergangenheit aufbewahrt ist, die vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen, jetzt wird das langsam Schritt für Schritt heruntergeholt und zur Realität erst verdichtet. Also zur stofflichen Realität verdichtet, langsam nach und nach. Zunächst einmal bis zur seelischen Realität, bis zur Seelenstofflichkeit. Wir erinnern uns, dass die ganze Schilderung der Genesis sich in der Seelenwelt abspielt. Also es ist keine äußere Schilderung, keine Schilderung äußerer Ereignisse, sondern alles spielt sich im Seelischen ab. Also es geht darum, dass die Elohim während des Schöpfungsaktes oder während dieser Schöpfungsakte, die durch die einzelnen Schöpfungstage bezeichnet werden, das Rohmaterial dazu aus der Akasha-Chronik holen und jetzt aber verdichten, verfestigen zu Seelenstofflichkeit, wenn man so will. Also zu verschiedenen Elementen dieser Seelenwelt verdichten. Also alles das, was Materielles wird, was dieser Potentia im scholastischen Sinn entspricht, das hat zunächst aber, bevor es also so heruntergeholt wird, na sage ich mal für uns, noch gar keine Realität. Also wir werden diese Bilder kommen zunächst nicht heran. Also erst wenn es für uns heute überhaupt, erst wenn es sich bis zum Gegenstand verdichtet hat, dann hat es Realität gewonnen. Vorher erscheint es eigentlich als ein Nichts. Und das ist interessant, dass das auch der Goethe in seiner Schilderung der Mütter geahnt hat. Also als jetzt der Mephisto ihm sagt, ja, du musst in das Reich der Mütter hinuntersteigen, und der Faust also sein erstes Schauern vor diesen geheimnisvollen Müttern abgelehnt hat, dann fragt er halt einmal, also wohin geht denn da jetzt der Weg, wohin der Weg? Und dann sagt ihm der Mephisto, da auf keinen Weg, ins Unbetretene, nicht Betretende, ein Weg ins Unerbetene, nicht zu Erbittende. Bist du bereit, nicht Schlösser sind, nicht Riegel wegzuschieben, von Einsamkeiten wirst umhergetrieben. Hast du Begriff von Öd und Einsamkeit? Also, er geht in eine völlige Leere eigentlich zunächst einmal hinein. Ja, es geht sogar so noch weiter. Also jetzt sagt der Faust, du spartest echt dich solche Sprüche her, wittert's nach der Hexenküche. Also was du mir da wieder erzählst, das klingt ja alles sehr schaurig, was du da von Öd und Einsamkeit erzählst. Und weiter Mephisto, und hättest du den Ozean durchschwommen, das Grenzenlose dort geschaut, so sehst du dort doch Well auf Welle kommen, selbst wenn es dir vom Untergange graut. Du sehst doch etwas. Sehst wohl in der Grüne gestillter Meere streichende Delfine, sehst Wolken ziehen, Sonne, Mond und Sterne. Nichts wirst du sehen in ewig leerer Ferne, den Schritt nicht hören, den du tust, nichts Festes finden, wo du ruhst. Also für das Äußere ist das alles zunächst nichts, das Reich der Mütter. Das ist der äußeren Erscheinung noch völliges Nichts zunächst noch. Aber Faust dann drauf, du sprichst als erster aller Mystagogen, der treue Neophyten je betrogen, nur umgekehrt. Du sendest mich ins Leere, damit ich dort so Kunst als Kraft vermehre, nur immer zu, wir wollen es ergründen. In deinem Nichts hoffe ich das All zu finden. Und dann sagt der Mephisto, dann darf ich rühme dich, eh du dich von mir trennst und sehe wohl, dass du den Teufel kennst. Und dann sagt er ihm noch, hier diesen Schlüssel nimm. Das ist der Schlüssel zum Reich der Mütter. Also mit dem soll er dann hinuntersteigen. Und das Interessante ist, der Mephisto, also der Repräsentant für diese mephistophelischen Kräfte, für diese arimanischen Kräfte namentlich, also im Zweierteil kommt ja mehr diese arimanische Seite des Mephisto heraus, der kann in dieses Reich nicht hinein, in das Reich der Mütter. Er kann das ganze, die ganze Welt eigentlich dort erst erfassen, wo sie bereits aus dem Schöpferischen herausgestorben ist und etwas geworden ist. Von mir aus seelische Realität geworden ist. Aber selbst an die kommt der Ariman sehr schlecht heran. Der Ariman ist nämlich der, dessen Heimat ist, vor allem die ätherische Welt, auch die physische natürlich bis zu einem gewissen Grad. Man könnte sagen, die physisch-ätherische Welt. Selbst ins Seelische kommt er gar nicht so leicht hinein. Im Gegenteil, er möchte immer irgendetwas aus der Seelenwelt rauben, weil ihm das fehlt. Darum hat das Arimanische auch immer so etwas Seelenloses. Also er kann die Welt, die Wirklichkeit erst dort fassen, wo sie sich bis zur ätherisch-physischen Realität verdichtet hat. Dort erst beginnt er sie so wirklich zu fassen. Der Luzifer, der erfasst immerhin zumindest das, was bereits seelische Realität geworden ist. Aber die eigentliche schöpferische Quelle, aus der es kommt, bis zu der kann er auch nicht vordringen. Also auch der Luzifer käme nicht wirklich bis zu den Müttern heran. Also bis zu dieser höchsten Wirklichkeit schaffen sie es beide nicht. Sie fassen die Welt erst dort, wo sie beim Luzifer zumindest seelische Realität, also beachten Sie genau den Unterschied, Realität, seelische Realität geworden ist, und Ariman insbesondere dort, wo sie ätherisch-physische Realität geworden ist. Und nach dem Rest lechzen sie beide irgendwo. Also der Ariman dann eben in erster Linie mal nach dem Astralischen, weil ihm das fehlt, und dann aber natürlich auch dahinter nach dem Schöpferischen, dass sie nicht heran können. Das ist ja daher auch der größte Wunsch beider Widersachermächte, dass sie den Menschen an sich heranziehen können, weil er hat in seinem Ich dieses Tor offen zu den schöpferischen Kräften. Und wenn sie den Menschen für sich gewinnen könnten, dann könnten sie sozusagen dieses Tor in die höhere geistige Welt auch für sich gewinnen und dann wirklich ihre eigene Welt schaffen, erschaffen. Jetzt können sie, naja, wenn ich es einmal ganz banal ausdrücken will, jetzt namentlich Ariman, jetzt können sie herumbasteln. Der Ariman kann in seiner Welt herumbasteln. Das heißt, er kann aus dem bereits Vorhandenen, das kann er irgendwie immer anders zusammenstellen, kombinieren und dadurch den Schein des Neuen erwecken, aber in Wahrheit ist es nichts schöpferisch Neues. Es ist halt so ein bisschen, wie wenn man die Möbel umstellt im Zimmer. Und dann schaut es ein bisschen anders aus, das ist schon was, aber wirklich was großartig Neues ist damit noch nicht passiert. Und an das würden aber beide Widersacher gerne herankommen. Und die einzige Chance, die sie haben, wäre über den Menschen. Der Mensch ist sozusagen dieses Bindeglied zwischen zwischen der Welt der Widersacher und der höheren geistigen Welt, an die sie nicht herankommen. Und das erkennt aber jetzt der Faust. Also er erkennt, ja, für dich, Mephisto, ist das ein Nichts dort unten. Das sehe ich. Aber ich als Mensch habe noch andere Kräfte. Also er hat jetzt den Teufel durchschaut. Er hat durchschaut, was ihm fehlt. Es fehlt ihm diese schöpferische Ich-Kraft, wenn man so will. Also es fehlt den Widersachern beiden dieses Tor in die höhere geistige Welt. Sie haben vielleicht schon so etwas Ich-artiges, sie sind schon etwas irgendwie Individuelles, aber das Schöpferische ist eben nicht drinnen, das fehlt. Das hat nur der Mensch. Und damit ist ja auch dann schon angekündigt, wodurch sich der Faust letztlich dem Mephisto entziehen kann, weil er eben das hat, an das der Mephisto überhaupt nicht herankommt, von dem er keinen Begriff hat in Wahrheit. Er möchte es zwar immer gern haben und ringt darum, aber er kann es nicht kontrollieren, er kann es nicht fassen in Wirklichkeit. Den Leib und das kann er sich alles holen. Aber und auch die niederen sinnlichen Kräfte im Seelischen, das kann er sich alles holen. Das heißt, an die niederen Seelenkräfte kommt er sehr wohl heran. Aber alles das, was durchgeistigt in der Seele ist, das, was dann mit hinaufgenommen werden kann, das kommt er unmöglich heran. Das liegt einfach in der Natur der Widersacher, dass sie das nicht können. Also so ist in gewisser Weise dieses ewige Streben der Widersacher immer wieder zum Scheitern verurteilt. Also auch das muss man sehen. Das ist vielleicht auch etwas Trostreiches. Aus sich heraus können die Widersacher zwar den Menschen immer wieder Stolpersteine in den Weg legen, tun sie ja auch kräftig, das ist auch ihre Aufgabe, aber aus sich heraus könnten sie den Menschen niemals in ihr Reich hinunterziehen. Wenn der Mensch hinunterstürzt, dann liegt es an ihm selber. Dann liegt es an ihm selber. Er hat in seinem Ich die Kraft, dem zu widerstehen, sich dem zu entziehen. Nur wenn er im Grunde freiwillig diese schöpferische Kraft aufgibt, wegwirft im Grunde, oder diesen Widersachern zum Fraß vorwirft, wenn man so will, dann können sie uns holen. Also es liegt in unserer Hand. Gibt uns auf der anderen Seite wieder eine große Verantwortung. Natürlich, wir sind es also in dem Sinne einmal für uns selbst verantwortlich, was passiert. Und wir können die Sicherheit haben, wenn wir uns auf unser Ich stellen und dieses Tor zum Geistigen öffnen, das durch unser Ich gegeben ist, dann haben wir, ich möchte einmal sagen, die Garantie, dass wir den Widersachern widerstehen können. In dem Maße, in dem wir das tun, haben wir die Garantie, dass wir ihnen widerstehen können. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch wissen, es liegt an uns, ob wir das tun oder nicht. Wenn wir uns nicht genügend auf unser Ich stützen, nicht überhaupt nicht erkennen, die Kraft, die in unserem Ich drinnen steckt. Und das ist eben noch gar nicht so sehr verbreitet, dass diese Kraft überhaupt erkannt wird. Auch wenn ich dauernd gesagt wird, das heißt ja noch nicht, dass die Menschen eine richtige Vorstellung von dem haben, was das Ich überhaupt ist im Allgemeinen und was ihre individuelle Ich-Kraft im Speziellen ist. Das, für die meisten ist das im Grunde nur ein Wort. Und das meiste, was sie für ihr Ich halten, ist das, was sie durch die Erziehung und so weiter übernommen haben, an Wissen, an Kenntnissen, an gewissen Fähigkeiten, die sie eingeübt haben, das halten sie für ihr Ich. Aber das ist eigentlich nur was Äußerliches. Das gehört alles der vergänglichen Sphäre in Wahrheit an. Nur dort, wo wir schöpferisch sind, nur dort sind wir den Göttern ebenbürtig. In einer gewissen Weise ebenbürtig, im Kleinen, ähnlich, im ganz kleinen Abbild, also nur kein Grund zur Hochmut, überhaupt nicht, das ist winzigst. Aber nur dort, wo wir wirklich aus dem eigenen heraus schöpferisch tätig sind, schöpferisch in einer Art, wie das früher nur durchs Gruppen-Ich geschehen ist. Weil die ganzen alten Kulturen, die vorchristlichen Kulturen sind aus dem Gruppen-Ich heraus geschaffen worden. Da ist unheimlich Reiches geschaffen worden. Da waren die Menschen sehr, sehr stark schöpferisch tätig, aber es war noch nicht ihr individuelles Ich, sondern es war das Gruppen-Ich, war dieses große, weite Tor, durch das also so viel, unendlich viel eigentlich hereingeholt wurde, was Grundlage unserer ganzen Kultur dann geworden ist. Namentlich sehr stark dann ab der ägyptischen Zeit ist sehr, sehr viel hereingeholt worden und vor allem heruntergeholt worden bis in die physisch-sinnliche Welt. Vielleicht war das Geistige, das man vorher geschöpft hat, noch reicher. Nur man hat es noch nicht geschafft, es wirklich auf den Boden herunterzubringen. Aber so etwa ab Beginn der ägyptischen Zeit hat man das richtig auf den Boden heruntergeholt. Und interessanterweise war das aber zugleich die Zeit, wo das klare Bewusstsein für die Quelle, aus dem das eigentlich stammt, verloren gegangen ist. Das ist auch interessant. Gerade in dem Moment, wo diese Kräfte eigentlich immer stärker nutzbar gemacht wurden für die Umgestaltung der Welt, hat sich der Blick auf die Quelle, aus der es stammt, verdunkelt. Also die Menschen haben immer mehr begonnen, Äußeres zu tun, wirklich schöpferisch zu tun, einmal durch das Tor des Gruppen-Ichs hindurch, aber die geistige Welt hat sich für ihr Bewusstsein immer mehr verhüllt, weil mit Beginn der ägyptischen Zeit, kurz vorher sogar, beginnt das Kali-Yuga, das finstere Zeitalter, wo dann nur mehr Eingeweihte hinaufschauen können, einzelne Eingeweihte, die auch als Schulung durchgemacht haben, entsprechende. Also die ganzen Schulungswege und das alles, das Mysterienwesen, beginnt im wahren Sinn auch erst zu der Zeit, weil vorher war es in der Form gar nicht notwendig. Es gab zwar diese atlantischen Orakel und dergleichen, aber das war noch etwas anderes. Das war nicht so etwas, wo die Menschen zu einem systematischen Einweihungsweg geführt wurden, weil hellsichtig waren alle damals. Es gab dann nur welche, die sich besser orientieren konnten. Das waren halt die großen Eingeweihten. Und die haben natürlich auch Schüler gehabt und so weiter, aber man musste nicht die Menschen dazu hinbringen, überhaupt die geistige Welt zu sehen. Erlebt haben es alle noch bis zum Einbruch des Kali-Yuga im Wesentlichen. Manche mehr, manche weniger. Aber dann ist es schlagartig. Das ist ganz interessant, wie das Rudolf Steiner schildert. Wirklich schlagartig, innerhalb weniger Wochen. Also so dramatisch schildert, dass Rudolf Steiner innerhalb weniger Wochen erlischt für die weitesten Teile der Menschheit dieser letzte Einblick in die geistige Welt. Reste haben sich erhalten, natürlich, aber so dieser helle Einblick vor allem in die geistige Welt, der verschwindet. Was bleibt, ist nur mehr ein sehr düsteres Bild, in dem sich auch nur mehr die niederen Kräfte zeigen. Und daher mit einem gewissen Recht hat dann später auch sowohl das Judentum als dann auch das neu beginnende Christentum ist aufgetreten gegen diese Reste des alten Hellsehens, weil das also dann nur mehr in die niedersten Bereiche hineingeführt hat. Und alles, was dort herausgeholt wurde, waren eigentlich Impulse der Widersacher. Also mit einem gewissen Recht ist man schon aufgetreten dagegen. Und darum ja auch, wie wir das besprochen haben, die Genesis selber will etwas geben, was zwar aus einer hohen Hellsichtigkeit geschöpft ist, aber es ist gedacht für Menschen, die selber nichts mehr sehen, geistig. Und wo aber doch durch den Klang der Worte, durch die Imaginationskraft, die mit den Lauten verbunden ist, ein vergleichbarer Eindruck hervorgerufen werden soll, wie ihn der alte Hellseher hatte und wie ihn auch die hohen jüdischen Eingeweihten dann später noch hatten. Aber die sind dann durch eine strenge Schulung durchgegangen. Aber das, was einfach naturgemäß als Anlage bei manchen Menschen noch aufgetaucht ist, vereinzelt, das wollte man zurückdrängen, weil man gespürt hat, da kommen nur die niederen Kräfte heraus. Und stattdessen eben wollte man die Bilder geben vermittelt durch die hebräische Sprache, durch das, was dann durch die Bibel gegeben ist. Und das ist die Grundlage, dass das dann die sogenannten Buchreligionen geworden sind, also allen voran eben das Judentum. Da hat es ja begonnen, also die ersten Schriftreligionen, richtig. Das, die anderen mythologischen Überlieferungen sind viel stärker noch in unmittelbaren Bildern gegeben worden, sind auch noch unmittelbar aus dem alten Hellsehen heraus entwickelt worden. Das alte Judentum ist das erste, das rechnet auf ein Zeitalter, in dem es eben einfach finster ist, geistig gesehen, finster geworden ist. Und wo man sich eben auch bewusst ist, ich kann nicht für die breite Masse jetzt dieses Hellsehen wiedererwecken einfach. Wenn das geschieht, dann kommen nur untere Kräfte heraus. Und als Ersatz dafür eben das, was dann durch diese Schriften, durch dieses festgehaltene Wort überliefert wurde. Also das, was hier in der Genesis geschildert wird, das ist eben nichts anderes als aus diesem Nichts im äußeren Sinn mit Hilfe der schöpferischen Kräfte alles das wieder herauszuholen, was in der Vergangenheit auf den alten planetarischen Zuständen vorbereitet wurde, es umzuarbeiten, es weiter zu gestalten und langsam, langsam herunterzuführen. Zunächst einmal bis in die Seelenwelt, das heißt zunächst bis zur Seelenstofflichkeit zu verdichten. Und dann in der Folge erst geht es weiter zum Ätherischen und zum Physischen. Aber das wird nicht mehr so im ersten Kapitel der Genesis geschildert, dieses noch äußerlicher werdende. Und wenn man will, also die Summe dessen, was sich jetzt zur Seelenstofflichkeit verdichtet, das ist das, was mit dem Wort Mayim, Wasser, ausgedrückt wird. Das sind die Wasser. Da sind drinnen die Wasserkräfte, wenn man so will, die auf dem alten Mond schon gewirkt haben. Die sind sehr stark sogar drinnen. Daher auch insbesondere der Ausdruck Wasser, weil es so vom ersten Erleben her gerade diesem dichten Element sehr, sehr stark gleicht, aber es ist drinnen auch das Luftelement, es ist das Wärmeelement drinnen. Es sind in dieser gemeinsamen Masse aber auch noch drinnen die höheren Kräfte, also der Lichtäther, der Klangäther. Das alles ist zunächst in diesem Mayim, was als Wasser bezeichnet wird, drinnen in Wahrheit. Und es tritt ja auch gleich am Anfang der Genesis heraus, also jetzt, wenn wir wieder zurückblättern zum ersten Tag. Da, das heißt, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz, da haben wir also zunächst einmal dieses Hashamayim drinnen. Da ist also sehr betont, dass in dem wässrigen Element, Mayim steckt ja da drinnen, das Wasser. Also interessant, das sind sozusagen die himmlischen Gewässer, könnte man sagen. Hashamayim, das HA ist nur im Übrigen der Artikel. Also wenn man da rein das Wort Himmel nimmt, heißt es Shamayim. Durch das wird eben angedeutet, dass da diese feurig strahlenden, leuchtenden Elemente drinnen sind auch noch. Also das ist dieser ursprüngliche Rohstoff, könnte man sagen, der herüberkommt und der aber jetzt von den Elohim ins Äußere, ja Äußere, ins seelische Dasein, in die seelische Realität hereingerufen wird. Und das, was Haaretz ist, das ist zunächst nur einmal so, also was dann die Erde wird, ist zunächst einmal, naja, könnte man fast sagen, nur ein dunkler, leerer Raum. Da ist gar nichts drinnen im Grunde noch. Das ist im Grunde ein Hohlraum fast. könnte man sagen. Es ist nur dann der Schauplatz dessen, wo die weitere Schöpfung passieren soll. Aber das Substanzielle, das Materielle, wenn man so will, aber jetzt im seelischen Sinn gemeint, die Seelenstofflichkeit, die steckt zunächst in dem Shamayim drinnen, im Himmelselement. Also man muss da sehr, sehr aufpassen, wenn wir denken, naja, die Erde, gut, ist das Materielle und der Himmel ist das Geistige. Aber eigentlich, was da gemeint ist, also ist Shamayim ist das, was an feinen stofflichen, seelenstofflichen Kräften aus der alten Entwicklung herübergekommen ist und was von den Elohim aus der Akasha-Chronik jetzt bis zur seelischen Realität verdichtet wird. Und das noch alles enthält, was früher gebildet wurde vom Wasserelement als unterstes bis hinauf zum Klangäther als feinstes. Das ist alles da drinnen verrührt oder ungeschieden drinnen vorhanden. Und darum strahlt es auch noch so mit dem Sch da vorne, weil das Feuer, Lichtelement, diese höheren Elemente auch drinnen sind. Wenn man dann nur mehr das Wort Wasser, Mayim nimmt, da ist eben gerade dieses höhere, strahlende ausgeschieden daraus. Es ist erst dann, also am ersten Schöpfungstag, aber später dann, also jetzt fängt es an, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz, ve-ha-aretz hayet ha-tohu va-bohu, ve-choshek al-penete hom. Also mit diesem Tohu va-bohu, was ja auch oft übersetzt wird, und die Erde war wüst und leer. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, was diese Kräfte genau meinen. Also Tohu, das was vom Zentrum aus so durch den Einschlag des Geistes ausstrahlt, und das Bohu oder Wohu eigentlich deutet etwas an, was von der Peripherie so umhüllend hereinkommt. Also Kräfte, die zum Zentrum zustreben. Das sind noch Gestaltungskräfte. Das ist keine Stofflichkeit in dem Sinn, das sind Kräfte. Etwas Einhüllendes und etwas vom Zentrum ausstrahlendes. Und eigentlich spielt sich das in diesem Hohlraum ab, der jetzt als Haaretz bezeichnet wird, als Erde. Also von der Erde gibt es zunächst nichts als einen Hohlraum. Im Grunde ist es eine Hohlkugel sozusagen, könnte man sagen, umspielt von diesen feinen seelischen Elementen, von diesen feinen Seelenstoffen, die durch Hashamayim gegeben sind, durch den Himmel gegeben sind. Und da unten in dieser Hohlkugel herrscht natürlich auch Finsternis und so weiter. Aber die wird jetzt erfüllt vom Wasserelement. Vom Wasserelement, wenn es dann weiter heißt, Veruach Elohim Merachefet Alpenei Hamayim, schwebte über den Wassern. Jetzt sind auf einmal Wasser drin. Unten, das beginnt sich mit den Wassern zu füllen. Jetzt aber nicht mehr Shamayim, das Strahlende ist draußen, also nur mehr die dichteren Sachen. Also das heißt, das Wasserelement, das Luftelement bis zu einem gewissen Grad, Wärmeelement, bissel, wir haben auch darüber gesprochen, Rudolf Steiner sagt dann einmal, auch dieses Archefet schwebte, kann man auch so ausdrücken, wie der Geist der Elohim brütete über den Tiefen. Also da ist das Brüten hat was zu tun mit was Ausbrüten, aber da ist auch das Wärmeelement so irgendwie ein bisschen drinnen, aber das umschwebt eigentlich diese Tiefe, könnte man sagen. Also die Elohim spenden diese Wärme unten in den Wassern der Tiefe, die sich da jetzt in gewisser Weise sammeln, ist die Wärme kaum mehr drin. Es ist eher das, was wir als Kälte dann bezeichnen, wird die Abwesenheit von Wärme. Also eine mehr zusammenziehende Kraft. Also da ist höchstens Wasser, Luft und nur sehr wenig Wärme gemischt in dem da unten. Also es ist am ersten Tag schon die Rede davon, und ganz klar in dem Moment, wo dieses Dichte nach unten abfällt, muss das Strahlende nach oben auftauchen. Und natürlich geht es dann weiter, Vayomar Elohim Yehi Or Vayhi Or. Es sprachen Elohim, es werde Licht, und es ward Licht. In dem Moment, wo nach unten das Wässrige fällt, leuchtet nach oben hin als etwas Eigenständiges das Licht auf, was vorher alles noch in der einen Masse drinnen war. Also es ist alles das schon angesprochen am ersten Schöpfungstag. Es wird jetzt nur am zweiten Schöpfungstag noch mehr differenziert, die Scheidung geht weiter, weil was in dem Wasserelement unten ist, da ist auf jeden Fall noch das Luftelement drinnen. Ich weiß nicht, so als scherzhaftes Bild dafür nehmen wir eine Sodawasserflasche oder was, also, aber noch stärker vermischt. In Wahrheit ist es ja auch so, wenn wir draußen in der Natur Wasser haben, ist ja auch Luft aufgelöst drinnen, Sauerstoff, Luft ist aufgelöst. Und damals war das nur, ist aber jetzt natürlich wieder nur ein äußeres, sinnliches Bild für etwas, bitte das immer zu bedenken, was eigentlich seelisch ist. Es ist nur ein vergleichsweises Bild. Es ist zwar dieses Äußere daraus entstanden, aber damals ist es noch seelisch. Wir werden, ich weiß nicht, ob sich das heute noch ausgeht, aber wir werden noch genauer sprechen, wie diese Seelenstofflichkeit beschaffen ist. Das ist nämlich ein Kern der ganzen Sache. Nur wir müssen uns so sachte herantasten, weil wir eigentlich gar keine gute Vergleichsmöglichkeit in der sinnlichen Welt haben. Aber zunächst einmal können wir uns vorstellen, diese Wasser der Tiefe sind etwas, was also das Luftelement noch ganz stark in sich aufgelöst trägt. Das ist also noch nicht wirklich geschieden. Und nach oben hin, das was hier als Licht hervortritt, dieses Licht, von dem die Elohim dann sagen, es ist gut, weil sie sich ihm erkennend gegenüberstellen können und dann sehen, es ist gut bzw. schön. Das heißt, es ist Ausdruck des Geistigen, das in ihm wirkt. Dadurch ist es gut und schön. Dieses Licht enthält aber auch noch das Klangätherische. Das ist auch noch drinnen, also dieses noch feinere Element ist noch nicht geschieden vom Licht in Wahrheit. Das passiert dann jetzt erst am zweiten Schöpfungstag, also diese Spaltung, diese Differenzierung geht weiter. Also man sieht, obwohl auf den alten planetarischen Entwicklungszuständen diese Dinge schon einmal getrennt und separiert waren, sind sie es jetzt zunächst einmal noch nicht. Es ist alles noch verwirrt und es wird schrittweise jetzt auseinander getrennt. Darum auch immer wieder diese Scheidung, die durchgeführt wird. Wir haben das auch das letzte Mal besprochen, dass der Schöpfungsprozess eine Art von aufeinandergetürmten Trennungen, Scheidungen, Auseinanderdifferenzierungen ist. Also in dem Wort Mayim, Wasser, haben wir ungeschieden jedenfalls dieses Wasser- und Luftelement drinnen, ein bisschen Wärme auch noch drinnen. Das Höhere ist im Wesentlichen herausgegangen mittlerweile. Und wenn wir jetzt das Wort hernehmen, Mayim, da haben wir jetzt, stellen wir mal kurz vom M ab, in der Mitte steht dieses J. Das J, das noch dazu zum I vokalisiert wird. Und das weist uns hin auf das Geistige, das aber sehr wohl hereinwirkt in diese Wassermasse. Also sie fällt nicht so heraus, dass sie sich ganz sozusagen vom Geist distanziert, sondern der Geist schlägt immer wieder ein in das Ganze oder versucht sich in dem zu verleiblichen, zu verkörpern darin, verseelischen, weil es ist ja alles Seelenmaterie, sich zu verseligen dahin, könnte man sagen. Also sich mit Seelenstofflichkeit zu umgeben. Also es wohnt ein Geistiges darin. Also zunächst eben diese Ich-Kraft, der Elohim ist es, die da hineinwirkt. Und später wird sich das dann so weit absondern von den Elohim, wenn sie ihre Ich-Kraft hinopfern, dass da drin dann die Keime auch sind für unser menschliches Ich. Das ist da drin. Das ist also auch ausgedrückt in dem J, das da drinnen ist. Und das zum I, das auch so ein schönes Bild für das Ich ist, was also durch diesen Buchstaben oder durch diese Buchstaben angedeutet wird. Durch diese Laute angedeutet wird besser, weil das I, der Vokal, ist ja kein Buchstabe im Hebräischen, sondern wird nur durch die Punktierung angezeigt, weil die Hebräer schreiben ja nur die Konsonanten. Also im Wort Mayim haben wir, das könnte man sagen, das niedere Stoffliche, das aus der alten Zeit herübergekommen ist, in dem sich aber ein Geistiges verkörpern will und darin wirken, gestaltend wirken will. Weil das ist ja der Grund, warum es hineinkommt. Nicht nur, um sich da drin auszuruhen, sondern um darin etwas zu tun und es weiter zu gestalten, umzugestalten. Das M vom Laut her, vom Lautcharakter, was erlebt man beim M? Einmal, es ist ein Lippenlaut, also es, die Lippen sind sehr stark beteiligt. Wenn man es sehr stark macht, kitzelt es bis in die Nase hinauf. Wann sagt man, wenn einem was schmeckt, genau, wenn man was schmeckt, wenn man sich was Gutes, Köstliches einverleiben will. Also im M ist so, ich möchte sagen, das genussvolle Verkosten, das genussvolle sich etwas einverleiben, das drückt sich aus. Etwas zu mir nehmen. Durchaus auch etwas, hinter dem etwas Geistiges stehen kann, das zu mir in mich hineinnehmen. Also das M ist immer so ein bisschen auch der Laut für die Verkörperung des Geistigen. Das Geistige, das aus der allgemeinen geistigen Welt jetzt in das Leibliche hineingenommen wird. Und dabei aber ein sehr, sehr starkes seelisches Erleben ausgelöst wird. Also dieses Verkosten, kann man sagen, was mit feinen Geschmacksqualitäten zu tun. Und das, ich erwähne das deswegen, weil uns das schon ein bisschen auf die Seelenregion hinweist, mit der wir es da jetzt zu tun haben, oder wo diese Seelenstofflichkeit hingehört, von der her die Rede ist. Wir haben ja gesagt, diese Wasser sind zunächst reine Seelenstofflichkeit, aber was ist das näher? Also es hat einmal sehr stark etwas zu tun mit dem, aus dem heute unsere Geschmacksqualitäten als Erlebnis stammen. Also wenn ich das Erlebnis süß, sauer, salzig und so weiter, diese verschiedenen Geschmacksqualitäten als Erlebnis habe, das ist ja eigentlich ein seelisches Erlebnis, das zwar durch die Sinne angestoßen und angeregt wird und mir etwas aussagt über die Nahrungsstoffe, die ich zu mir nehme, aber das Erleben selber ist ja etwas Seelisches. Das ist was, was auch so wenig heute den Menschen klar ist, was nämlich dieses sinnliche Erleben überhaupt ist. In Wahrheit ist das Erleben der sinnlichen Welt der beste Beweis für die Existenz einer höheren Welt. Weil die Sinnesqualitäten selber, was sind sie? Sind sie was Äußeres, Stoffliches? Wenn ich erlebe süß. Ja sicher, Zucker ist süß, aber ist Zucker das Erlebnis süß? Er löst das Erlebnis süß aus in mir. Aber als Stoff und deine Tanten immer zerbröseln, mal anschauen, aha, weiß, kristallin, löst sich gut in Wasser auf. Das hat mit dem Erlebnis süß überhaupt nichts zu tun. Es löst das aus in mir, wenn ich es mit den Lippen zuerst verkoste, dann in die Zunge, auf die Zunge bekomme, dann löst es dieses Erlebnis aus. Aber es ist ein rein seelisches Erlebnis und Wesen, die nichts Seelisches in sich haben, können das auch nicht erleben. Sicher brauchen sie auf der anderen Seite auch die Sinnesorgane. Die Sinnesorgane sind also da gewisser Vermittler. Aber sie lösen etwas Seelisches aus. Und ähnlich ist es mit den Farberlebnissen. Das Erlebnis Rot. Rot ist nicht der rote Farbstoff. Ja, sicher, das Ding da erscheint rot. Das ist was Materielles. Aber der materielle Gegenstand ist noch nicht das Rot. Ich müsste mir eigentlich denken, ich löse im Erleben diese rote Farbe von der Oberfläche los und erlebe jetzt nur die rote Farbe als solche, losgelöst von dem Gegenstand, an dem sie zufälligerweise pickt. Dann bekomme ich einen Eindruck davon, was Rot der Realität nach ist. Wir haben das im Brunner Vortrag auch draußen ein bisschen besprochen. Also man kann sehr schön so Farbmeditationen machen, sie wirklich in eine bestimmte Farbe konzentriert versenken, in die Betrachtung einer Farbe, durchaus ausgehend von einer am besten einheitlich gefärbten farbigen Fläche, sich ganz in das Erlebnis der Farbe zu vertiefen und sich dann aber im Erleben gleichsam loszulösen von der Oberfläche und rein nur in der Farbe zu leben, sodass dann die Seele ganz rot wird, wenn man so will. Also das heißt, das Seelenerleben ganz ausgefüllt wird mit dem Erlebnis Rot. Alles andere halte ich einmal beiseite. Dann erlebe ich nämlich das Rot oder beginne, das Rot in seiner seelischen Realität zu erleben. Also es ist nichts Stoffliches, es ist auch nicht eine elektromagnetische Schwingung, wie uns die Physik erzählen will. Die mag dabei sein und notwendig sein, damit wir zu dem Erlebnis Rot hier in der sinnlichen Welt kommen. Aber es ist nicht das Rot. Was hat eine elektromagnetische Schwingung mit dem zu tun, was wir als Rot erleben? Überhaupt nichts. Also was ist das Rot, könnte man dann fragen. Und interessant ist, dass man in den äußeren Wissenschaften darüber im Grunde auch nichts Gescheites findet. Das sind eigentlich, na, ich sage es jetzt sehr brutal, wirklich höchstens blöde Äußerungen. Ich meine, so Äußerungen wie Rot ist die Codeform, in der eine elektromagnetische Schwingung von der und der Wellenlänge im Bewusstsein erscheint. Klingt gut, nicht wahr? Klingt sehr wissenschaftlich. Also Rot ist die Codeform, in der eine elektromagnetische Welle von, ich sage mal, etwa 600 Nanometer im Bewusstsein erscheint. Klingt gut wissenschaftlich. Und was versteht man darunter? Was ist diese Codeform? Was ist das? Codeform, also irgendein Code, weiß ich nicht, der Binärcode 1000111, oder was ist damit konkret gemeint? Das schreibt dann nämlich kein Mensch mehr, weil es im Wort ein völliger Unsinn ist. Es steht nur ein Wort dort, das nichts aussagt in Wahrheit. Weil wenn ich es mit dem zusammenbringe, was man so unter Code versteht, dann sieht man sofort, dass es nicht passt. Das hat mit dem, was wir als Rot erleben, überhaupt nichts zu tun. Also was ist das Rot? Es ist eigentlich nirgends zu finden. Na klar, auf dem rein naturwissenschaftlichen Weg kann man es auch nicht finden, weil da konzentriert man sich immer auf die äußere sinnlich-physische Welt. Ist auch in Ordnung, wenn man sich methodisch darauf beschränkt. Ist ganz in Ordnung. Nur, wenn man es dann so macht, wie es etwa Goethe gemacht hat in seiner Farbenlehre, der findet sehr wohl den Übergang. Der findet die physikalisch-physischen, stofflichen Bedingungen von mir aus, unter denen das Erlebnis Rot auftritt. Und der führt es dann weiter bis zum sinnlich-sittlichen Erleben des Roten. Das heißt, dort, wo ich es in seiner eigenen seelischen Qualität zu erfassen beginne, da geht es bruchlos weiter. Aber die offizielle Physik, unter Anführungsstriche, ist sehr bald eben von diesen Sinnesqualitäten überhaupt weggegangen, weil sie damit nichts anfangen haben können. Und man wollte mehr also das nehmen, was man mathematisch abstrakt erfassen kann, das hat seinen Grund auch darin, weil eine der ersten oder überhaupt die erste Disziplin, die so ganz exakt erforscht wurde, war alles, was mit der Mechanik zu tun hat, über Galilei und diese Dinge, die das konnte man wunderbar in mathematische Formeln kleiden, die passen dort auch sehr gut. Und jetzt hat man ein wunderbares Werkzeug gehabt und dann entstand die Tendenz, das in alles andere auch hineinzutragen. Weil sich dieses Werkzeug bewährt hat, also stelle ich alles so dar, als wäre es im Grunde mechanisch. Daher, Farbe ist irgendeine Schwingung. Was so genau schwingt, war nicht klar, es schwingt halt irgendein Licht. Äther, aber das hat mit dem Äther, von dem Steiner spricht, so ziemlich gar nichts zu tun. Das war im Grunde eine Gedankenvorstellung, von der sich dann herausgestellt hat, dass das so, wie sie sich die Physiker gedacht haben, eh nicht haltbar ist. Das hat dann der Einstein als letzter weggefegt. Aber man hat es beschrieben alles wie einen mechanischen Vorgang im Grunde, weil damit konnte man rechnen. Und dann sind die Sinnesqualitäten, die sind verschwunden im Grunde. Im Grunde ist also die physikalische Welt, wie sie die Physik darstellt, ist also völlig farblos. Das ist eine unsichtbare Welt im Grunde. Und dann bleibt halt die große Schicksalsfrage, was sind diese Sinnesqualitäten überhaupt? Das ist scheinbar gar nichts mehr. Und doch erleben wir es doch sehr deutlich. Also sie sind für uns eigentlich sogar eine der präsentesten Dinge. Den ganzen Tag sind wir damit umgeben oder ziehen sie durch unser Seelenleben. Also für uns haben sie eigentlich eine sehr, sehr hohe Realität, aber wir wissen nicht, wo wir sie hinschieben sollen. Ja, weil sie gehören in die Seelenwelt in Wahrheit hinein. Sie sind, könnte man sagen, die Spiegelung von gewissen Seelensubstanzen an der physischen Welt. Die physische Welt an sich ist nämlich auch was Finsteres, was Dunkles, was Unsichtbares. Und wenn sich daran die bestimmten Bereiche der Seelenwelt spiegeln, dann kriegen wir den Eindruck der Farben und dergleichen. Und in ähnlichem Sinn ist es mit den anderen Sinnesqualitäten. Das sind also Substanzen der Seelenwelt, könnte man sagen. Wir werden das nächste Mal dann noch genauer uns anschauen. Da wird noch sehr viel dazu zu sagen sein. Ich habe das eigentlich schon für heute vorgesehen gehabt, aber es ist, glaube ich, zu lang. Es ist besser, wir machen jetzt einmal einen Schnitt und vertiefen das dann das nächste Mal. Dass man so ein bisschen deutlicher noch spüren, was in diesem Wasserelement, von dem die Genesis spricht, in dem Mayim, was da drinnen steckt, was das eigentlich ist. Und dass wir uns noch mehr loslösen von den einfach äußeren sinnlichen Bildern. Bis zum nächsten Mal. Danke.